Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 4. Juni 2025. Die neue gedruckte Weltwoche wird jetzt gerade hergestellt. In wenigen Stunden liegt sie bei uns auf der Redaktion und bald darauf dann auch in Ihrem Briefkasten elektronisch dann schon ab heute Mittwochabend für Sie verfügbar. Heute Abend übrigens Stichdatum 4. Juni. In Taiingen, Fortsetzung meiner Vortragstournee Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Melden Sie sich noch an, ergattern Sie sich einen der letzten Plätze. Weltwoche.ch/Taiingen, Weltwoche.ch/Taiingen. Kein Referat wie das vorherige, immer wieder die Aktualität einarbeitend. Und ich lasse mich auch je nach Abendstimmung etwas davontragen. Zum Beispiel haben wir uns beim letzten Mal über Streitkultur unterhalten und über das Thema, das ich auch mal im Daily hier etwas vertieft habe. Streit ist das Lebenselixier der Frauen. Und indem die Frauen streiten mit ihren Männern, zivilisieren sie sie. Also die Nörgelei als solche vom Mann empfunden, ist im Grunde intensiv Kommunikation mit dem Ziel, den Mann gewissermaßen kulturell zu verfeinern. Also solche extravaganten und hochrelevanten Alltagsthemen können da im Rahmen der geopolitischen Standortbestimmungen auch zur Sprache kommen. Aber ich nutze da wirklich den Genius Loki und etwas die Stimmung auch des Publikums. Deshalb ist es ganz wichtig, dass mich das Publikum unterstützt und dass wir gemeinsam eine Stimmung der beflügelten Gedanken herstellen. Dann macht es richtig Spaß und wird auch interessant im Sinne einer Vertiefung der Kenntnisse und des Durchblicks und des Realitätsverständnisses. Was sind die großen Themen? Was sind die Schlagzeilen? Überraschender Rücktritt des FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt, der große Hoffnungsträger, ist jetzt etwas früher als erwartet da von seinem Amt abgetreten. Man vermutet karrieretechnische Gründe, wobei Burkhardt streitet ab, Bundesrat werden zu wollen. Doch das streiten alle ab. Und wenn man ja in einem Politjahr noch vor den Sommerferien sich aus dem exponierten Präsidentenamt einer Partei zurückzieht und man weiß, dass vielleicht im nächsten Dezember oder in der zweiten Jahreshälfte ein FDP-Bundesrat, zum Beispiel Ignazio Cassis, seinen Rücktritt bekannt geben könnte, dann ist der Gedanke ja nicht so weit entfernt, dass hier eben auch der Parteipräsident, der jetzt abtretende Parteipräsident, auf dieses Bundesratsamt schielen könnte. Für die Schweiz wäre es sicher besser, wenn Ignazio Cassis seinen Posten geräumt hätte. Für die Schweiz, ja, vielleicht vor allem aber auch für die FDP, denn ich glaube, dass der Tessiner Außenminister die FDP sehr viele Stimmen gekostet hat, zuletzt auch bei den Wahlen, bei den Kantonswahlen im Kanton Solothurn, Regierungsratswahlen. Da ist die SVP erstmals in die freisinnige Phalanx eingebrochen. Das ist ein schwerer Dämpfer, ein Rückschlag für den FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt. Ich habe es gesagt, er ist ein großer Hoffnungsträger gewesen. Er ist angetreten als Sehnsuchtsfigur der Konservativen, der Liberalen, der Marktwirtschaftler, all jener, die im Freisinn auf eine Wende gehofft hatten, eine Abkehr vom grün-liberalen Kurs der Vorgängerin Petra Gössi. Doch das zentrale Problem dieser Partei hat eben auch Thierry Burkhardt nicht lösen können, obwohl er selber vom Typ her, von seiner ganzen politischen Prägung, dem ja bürgerlich-rechtsliberalen Profil entsprochen hätte. Aber er hat das Entscheidende nicht gewagt, wie schon seine Vorgänger nicht, nämlich das Parteiprogramm, den Kurs der FDP demokratisch wieder freisinnig auszurichten, liberal-konservativ. Und das hätte vor allem geheißen, nein zu allen Bestrebungen, das Schweizer Erfolgsmodell unter die dysfunktionale, unter die Fehlkonstruktion EU unterzuordnen, sich der EU zu unterwerfen. Es ist eine Ironie, es ist fast eine gewisse Tragik, dass in der Präsidentschaft von Thierry Burkhard, obwohl er selber immer ein Gegner des Rahmenabkommens war, die FDP zu einer Euro-Turbo-Partei wieder mutierte durch Exponenten wie etwa Simon Michel, den Ipsomed-Milliardär und Unternehmenserben, der sich da ganz massiv nach vorne gedrückt hat, um eben dieser FDP das Profil einer Unterwerfungspartei gegenüber der EU zu verpassen, mit auch Argumenten, die wir in unseren Sendungen und auch in der Weltwoche immer wieder auseinandergenommen haben. Ich kann also nicht da in die Jubelgesänge einstimmen, die jetzt freisinnige Medien intonieren, das sei die beste und erfolgreichste Epoche des Freisinns seit Journalistengedenken gewesen. Es wäre schön, man könnte das sagen, aber ich fürchte, das wird einfach der Sache nicht gerecht und da spricht dann eher etwas das freisinnige Wunschdenken aus solchen Einschätzungen. Nüchtern betrachtet hat es Burkhard nicht geschafft, die Partei stabil zu konsolidieren. Die Frage, ob es in Zukunft für zwei FDP-Bundesräte reichen wird, ist alles andere als geklärt. Und vielleicht ist auch eines der ganz großen Probleme dieser Partei, dass man allzu sehr auf diese Ministerialposten, auf diese Pöstchen schielt und alles macht, um da vorne dabei zu sein, dass man eben für die Macht auch die programmatische Schlüssigkeit zu opfern oder zumindest zu kompromittieren bereit ist. Und das ist der große Unterschied zur SVP. Die SVP, die ja von der FDP massiv bekämpft wird, nach wie vor, man hat hier einfach, obwohl man sich sehr nahe steht, immer wieder große Auseinandersetzungen. Die SVP hat ja im Grunde nichts anderes gemacht, als das alte, klassische, liberal-konservative Programm der FDP zu übernehmen. Und Christoph Blocher, der hat eben diesen programmatischen Bereinigungsprozess, der große SVP-Doyen, er hat diesen Bereinigungsprozess gemacht und über viele, viele demokratische Ausmalchungen hier diese Partei auf einen Kurs geführt, der sie sehr stabil weit vor der FDP positioniert hat. Früher war ja die SVP die kleinste aller Parteien in diesem Bürgerblock, jetzt ist sie mit Abstand die größte. Aber die FDP ist nie so richtig darüber hinweggekommen, dass die Bauern, die Herren sozusagen, dass die Dächlichappen-Freisinnigen den Honoratioren-Freisinn, den Zürichberg-Freisinn überholt haben. Und dieser Dünkel scheint da immer noch etwas in diesen freisinnigen Teppichetagen herumzuwehen und mit ihm auch eben eine gewisse Tragik, was diesen Präsidenten angeht, der mit guten Aussichten am Schluss dann eben doch in ganz wesentlichen Fragen meines Erachtens die falsche Abzweigung genommen hat. Über die EU habe ich schon gesprochen. Auch beim Thema Neutralität war Burkhard in erster Linie dabei, nicht die Neutralität, die klassische schweizerische, zu verteidigen, sondern sich auch da dem Zeitgeist anzubieten. Das haben wir schon gesehen während der Greta Thunberg-Jahre, während der Klimajahre. Auch da hat der Freisinn immer wieder sich den politischen Moden angedient, natürlich auch entsprechend aufgefordert von seinem Zentralorgan der Neuen Zürcher Zeitung. Ich meine, das müsste man auch mal anschauen, was die NZZ den Freisinnigen immer wieder empfohlen hat, hat sich ja rückblickend dann oft als höchst verderblich entpuppt. Also es ist höchste Zeit, dass sich diese Partei vielleicht etwas von ihrer Zeitung da entfernt, um nicht noch mehr Wähler zu verlieren. Das ist nur eine Semi-Pointe, das ist nur halb augenzwinkernd gemeint, da steckt also einiges drin. Man wird sehen, also Thierry Burkhard geht, wer kommt als Neuer? Damian Müller, ein geländegängiger Luzerner Freisinniger, ist da in den Medien jetzt als Name allgegenwärtig. Simon Michel, aber allerdings nicht, dass dieser EU-Turbo jetzt da nach vorne kommt. Das könnte dann der FDP noch mehr Platz, noch mehr Sitze rauben. Wir werden das dann beobachten können. Bin sehr gespannt, interessant und mal schauen, wohin der Weg dann auch noch den Thierry Burkhard führen wird. Sicherlich, jetzt auch im Sinne der Europapolitik, wäre es besser gewesen, wenn der Außenminister seinen Rücktritt angekündigt hätte. Aber es würde mich nicht überraschen, dass das demnächst noch der Fall sein könnte. Polens Regierungschef Donald Tusk steckt in der Sackgasse. Ja, noch immer Wehklagen nach dem konservativen Erfolg in Polen. Wir sehen es eben auch dort. Der konservative Zeitgeist kehrt zurück. Der woke Modezeitgeist, der neigt sich seinem Ende zu, der welkt dahin, weil er einfach den Realitätstest nicht bestanden hat. Die Konservativen kommen und Tusk ist ein Favorit der EU-Lobby, der jetzt da unter die Räder gekommen ist. In den Niederlanden rumpelt und rumort es. Geert Wilders, der Chef der Freiheitspartei, zieht seine Leute aus der Regierungskonstellation, aus der Koalition zurück, weil, so sein Vorwurf, diese Koalition nicht bereit gewesen sei, die weitreichenden Forderungen in der Asylpolitik der Wildersleute umzusetzen. Wilders hatte gesagt, wir bringen die härteste Asylpolitik aller Zeiten, geschlossene Grenzen, beschränkter Familiennachzug und auch sonstige Einschränkung der Hilfsmaßnahmen und Vergünstigungen, die da den Asylanten zukommen. Die anderen waren da nicht bereit mitzumachen. Und Wilders hat eben gemerkt, dass er seine eigene Partei gefährdet, wenn er sich dazu sehr nach links ziehen lässt. Seine Partei ist die stärkste im holländischen Parlament, großer Wahlsieg. Aber eben ihn selber haben sie nicht rankommen lassen. Vielleicht wäre das keine schlechte Idee, Geert Wilders zum Premierminister zu machen. Irgendwie möchte man ihm das nicht zubilligen, kennen wir ja auch in anderen Ländern. Ich habe ihn kennengelernt letzte Woche in Ungarn und war positiv beeindruckt. Allerdings nur sehr oberflächlich, wir haben nicht allzu lange gesprochen. Aber Wilders sympathisch. Ich habe ihn mir irgendwie krasser vorgestellt von seiner ganzen Profilierung in den Medien, von dem, was man liest. Also man darf nichts glauben, was man liest. Er hat etwas Schalkhaftes. Ich fühlte mich immer etwas erinnert an einen Schauspieler. Ja, Geert Wilders ist vielleicht so etwas wie die Polit-Variante von Leonardo DiCaprio mit der Frisur allerdings einer, oder zumindest der Haarfarbe, einer Marilyn Monroe. Also eine interessante Mischung. Und Geert Wilders, ja, auch da, wir werden sehen, die Freiheitspartei ist ja auch dank ihm letztlich zu einem ganz maßgeblichen Faktor in den Niederlanden geworden. Das Parlament sagt Ja zur Individualbesteuerung. Ehepaare werden künftig 2 Steuererklärungen ausfüllen. Das ist ein Fehlentscheid. Und das ist für mich auch wieder Ausdruck des Unfreisinns, dass die FDP da mitmachte. Stellen Sie sich vor, jedes Ehepaar in Zukunft 2 Steuererklärungen. Was das an bürokratischem Mehraufwand verursacht, Staatswachstum, und dass da die Freisinnigen mitmachen, ist unverständlich und zeigt eben, wie ihr Profil verwässert, wie sie ihr Profil verwässern. Nach wie vor beschäftigt in den Zeitungen die vertuschte Demenz des amerikanischen Präsidenten, Ex-Präsidenten Joe Biden. Jill Biden und das Politbüro, wie ein enger Kreis um Präsident Biden die Welt täuschte, das titelt die NZZ. Ja, und die Welt hat sich täuschen lassen. Vor allem die Medien haben sich täuschen lassen, beziehungsweise sie waren Komplizen dieser Täuschung. Ich meine, es hat ja sehen können, wer das sehen wollte, dass Joe Biden nicht mehr im Vollbesitz seiner kognitiven Kräfte war. Aber wehe, sie haben das gesagt. Es gab da sicher einen Cover-up des innersten Kreises um Joe Biden, aber es gibt jetzt noch einen zweiten Cover-up, nämlich der Medien, der Cover-up der Medien, die jetzt so tun, als hätten sie sich da nicht noch so gern täuschen lassen. Also sie vertuschen jetzt die Vertuschung, die eigene Vertuschung, dass sie es eben nicht aufgedeckt haben. Und man merkt es allerdings, weil es so offensichtlich ist, dass man es gar nicht übersehen kann. Joe Biden, wer hat denn eigentlich im Weißen Haus regiert, meine Damen und Herren, in all dieser Zeit? Wer steckt denn da tatsächlich an den Schalthebeln und wer hantierte an diesen Schalthebeln der Macht, während der ja greise und zusehends verloren wirkende Joe Biden da in der Landschaft herumgeisterte? Die Medien einmal mehr neben den Schuhen. Die Welt will und vor allem die Welt der Journalisten will betrogen sein. Das Wunschdenken, diesen Präsidenten hochzuschreiben, weil man eben nicht wollte, dass Donald Trump, der Unmögliche, der Berserker, noch einmal an die Macht kommt. Da sehen Sie einfach nicht das Bemühen um sachliche Triftigkeit und Richtigkeit leitet das journalistische Handeln. Oft sind es eben solche politischen Überlegungen. Ich möchte aber hinzufügen, das gilt für alle. Diese Gefahr ist natürlich auch bei mir vorhanden, aber ich möchte doch in Anspruch nehmen, dass ich in dieser Sendung immer wieder auffordere, mir zu widersprechen, gerade auch wenn ich etwas steilere Thesen da von mir gebe, dass ich mich da der Auseinandersetzung stelle und auch dankbar bin und wir ja auch immer wieder kontroverse Diskussionen veranstalten mit der Weltwoche, auf das eben Rede und Gegenrede, die Erkenntnisse entstehen in der Debatte, das ist ganz entscheidend. Nur im Diskurs, nur in der Diskussion, gelegentlich im Streit, gibt es geistigen, intellektuellen Fortschritt überhaupt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Bleiben Sie dran. Ich melde mich in wenigen Minuten zurück.